Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass wir uns heute Vormittag versammeln dürfen unter Gottes Wort. Und bevor ich in die Predigt hineinsteige, möchten wir noch kurz miteinander beten. Aber Vater, ich danke dir von Herzen, dass du uns die Gelegenheit schenkst, dass wir uns heute versammeln dürfen unter dein Wort. Herr, danke, dass du Sieger bist, dass du lebst. In deinem Sohn Jesus Christus hast du das Opfer vollbracht, das ewig gilt. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du mir jetzt viel Gnade schenkst und Vollmacht und schirme diesen Raum ab und öffne uns die Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, heute Morgen befassen wir uns mit einem Thema, das uns alle aktuell ist, und das ist die Waffenrüstung. Wir hören von Krieg und Kriegsgeschrei, aber da spricht die Bibel für uns, dass wir täglich auch im Krieg sind. Und diese Waffenrüstung, die steht im Epheserbrief. Aber lasst uns kurz, bevor wir in den Text hineinsteigen, etwas über die Epheser hören. Wo lag Ephesus? Wie entstand diese Gemeinde in Ephesus? Und was hatte Ephesus für ein Zeugnis? Ephesus war eine Großhandelsstadt. Sie lag am Ostufer der Ägäis in der heutigen Türkei. Und sie war, wie gesagt, in Kleinasien. Das war eine große Stadt, eine Handelsstadt aus Bildung, Kultur und Politik. Ja, diese Stadt im Römischen Reich gehörte zu den viertgrößten Städten in diesem ganzen Reich. Und schon ein Jahrhundert vor Jesus Christus zählte man dort schätzungsweise 200.000 Einwohner. Ja, diese Stadt war bekannt. Auf dem Berg Pion lag ein Tempel, das war der Tempel der Diana, und dort wurde Götzenkult getrieben und auch vier okkultische Mächte wurden dort, getrieben. Wie entstand die Gemeinde? Paulus ließ dort ein begabtes Ehepaar, Aquila und Priscilla, im Jahr 50 ungefähr, nach Jesus, dort in Ephesus, und dieses begabte Paar gründete dort eine junge Gemeinde. Später, auf der dritten Missionsreise, ging Paulus dorthin, um diese Gemeinde zu lehren und zu befestigen. Er blieb dort ungefähr 3 Jahre, dann ging er wieder weiter. Ja, er ließ aber dort kurze Zeit später Timotheus, und Timotheus hütete diese Gemeinde. Timotheus musste vorgehen gegen einflussreiche Irrlehrer. Also auch dort gab es Männer, und das lesen wir im 1. Timotheus 1, Vers 3 und Vers 20. Es gab dort gewisse Namen wie Hymnaeus und Alexander, die waren einflussreich. Und die haben ganz viel so Geschlechtsregister aufgestellt, viele Gesetze, und man durfte zum Beispiel nicht heiraten oder man durfte nur besondere Speisen essen, nicht alles. Und diese Gemeinde wurde unterdrückt. Sie wurde unterdrückt von innen wie von außen. Also nichts Neues unter der Sonne. Was bekam die Gemeinde in Ephesus für ein Zeugnis? Ungefähr 90 Jahre durch den Apostel Johannes, der verbannt war auf der Insel Patmos, bekam Ephesus ein Zeugnis. Und wir möchten doch das kurz miteinander lesen. Und das lesen wir in der Offenbarung Kapitel 2 von Vers 1. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seinen Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelnd. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Bis dahin alles gute, positive Eigenschaften über diese Gemeinde. Sie war da, sie kämpfte für die gute Sache. Aber jetzt kommt Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Nicht verloren hast, verlassen hast. Bedenke nun, von wo du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Wir wollen den Herrn danken für das, was er uns geschenkt hat. Er hat uns ein ewiges Geschenk gebracht, sein Leben am Kreuz auf Golgatha. Und besinnen wir uns zurück, wo wir ganz am Anfang, wo Jesus in unser Leben gekommen ist, da konnten wir die ganze Welt umarmen. Jesus hat mich erlöst. Haben wir das heute noch? Ich frage das an mir und wir wollen wirklich das vor Augen haben, dass wir einen heiligen Gott haben. Dieser heilige Gott, er gibt uns ein Geschenk, aber wir müssen Sorge tragen zu diesem anvertrauten Gut, das uns der Herr schenkt. Der Epheserbrief wird aufgeteilt. Es hat 6 Kapitel, die ersten 3 Kapitel werden von der Lehre des Heils. Das heißt, alles, was wir haben in Jesus Christus. Und wenn wir sehen im Epheserbrief, übrigens diesen Brief, ich lade euch ein, nächste Woche diesen Brief einmal zu lesen oder zweimal zu lesen und immer mit einem Stift anzumalen, in ihm oder in Jesus oder in dem Herrn. Und ihr werdet beinahe bei 40 Mal kommen. Es ist ein kurzer Brief, aber alles, was wir haben, in ihm. Und in den letzten 3 Kapiteln von Kapitel 4 bis Kapitel 6 steht geschrieben die Lehre vom geistlichen Lebenswandel. Also alles, was wir brauchen, um den Sieg zu haben in Jesus Christus. Das ist ganz wichtig. Und so komme ich zum Predigttext und wir lesen aus Epheser 6, die Verse 10 bis 18. Ich nehme noch der Vers 10 dazu. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhaft halten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, dieser Weltzeiten, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behauptet könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft für das zum Zeugnis für das Evangeliums des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurige Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen und wacht zu diesem Zweck. Bis dahin, soweit Gottes Wort. Die Überschrift der Predigt lautet: Vorbereitet und zugerüstet für den Glaubenskampf hin zum Sieg. In Vers 10 haben wir gelesen: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wie können wir stark sein in dem Herrn? Aus unserer eigenen Kraft? Niemals. Wir können nie aus unserer eigenen Kraft stark sein. Wir können nur in ihm stark sein. Und da lesen wir im Epheser 1, Vers 7. Und es gibt so schöne Verse, liebe Geschwister, die ich euch gern ans Herz lege, die auswendig zu lernen. Aufzuschreiben, ich bin Freund, Verse auswendig zu lernen, es geht. Ganz mühsam, aber es geht noch. Und wenn du in einer Situation bist, wenn du in einer entmutigenden Phase bist, kommt dir garantiert so schöne Verse wieder in den Sinn. Also ich lade sie dazu ein, so schöne Verse aufzuschreiben und zu lernen. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja, Paulus schreibt weiter im Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, des Evangeliums, eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis die Erlösung zum Eigentum, zum Lob seiner Herrlichkeit. Geschwister, haben wir das verstanden? Ich habe da nur, ihr dürft euren Namen hier draufschreiben. Daniel habe ich dich genommen als Beispiel. Erlöst durch das Blut des Herrn. Und er kommt jetzt in diesen Brief. Er ist versiegelt. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist das Unterpfand. Und dieser Brief wird nicht mehr geöffnet, bis er daheim ist beim Empfänger. Bis er bei Gott ist. Und das ist so eine schöne Garantie für uns alle, zu wissen, wir dürfen stark sein in dem Herrn, weil er gibt uns die Garantie. Er ist nur er allein, deswegen in ihm. Wir haben das so schön gehört in den einleitenden Worten. Danke dir, Erich. Fürchte dich nicht. Jesus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Fürchte dich nicht. Und wir dürfen uns wirklich darin freuen. Drei Punkte habe ich in meine Predigt eingegliedert. Und der erste Punkt heißt: Hauf zum Kampf für den Sieg. Und der zweite Punkt: Das Ziel im Kampf heißt Sieg. Und der dritte Punkt: Die Kraftquelle, um zu leben im Sieg. Der erste Punkt: Auf zum Kampf für den Sieg. Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhaft könnt gegen jeder listigen Kunst der Griffe des Teufels. Hier schreibt der Apostel Paulus uns ein Imperativ, eine Befehlsform. Es ist eine Notwendigkeit. Zieht an. Geschwister, ziehen wir die Waffenrüstung an, und zwar jeden Tag. Und wenn du nicht schlafen kannst, auch in der Nacht, diese Waffenrüstung ist ganz wichtig für uns Kinder Gottes. Diese Waffenrüstung, weil wir müssen die ganz anziehen. Weil weißt du, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus Christus gesagt hast, ja, ich will dich leben, ich will dir dienen von Herzen, hast du dem Teufel den Krieg erklärt. Uns muss das bewusst sein. Es ist nicht in einer Wohlfühloase, wo wir uns befinden, sondern wir sind im Krieg. Aber wir haben alle Ausrüstungen bekommen von unserem Herrn Jesus Christus. Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ja, Paulus spricht hier von Gewalten, von Finsternis dieser Weltzeit. Ja, das ist der gefallene Engel, der hieß Luzifer. Er wollte den Thron Gottes streitig machen. Und deswegen wurde er auf die Erde geworfen. Er wurde mit seinen Engeln abgetan von Gott, hinausgeworfen. Aber wir müssen eins wissen, Satans Macht ist eine große Macht. Wir können uns das gar nicht vorstellen, weil sie herrschen in der Atmosphäre, in der Stratmosphäre. Sie gehen bis, Satan hat Zugang, bis zum Gnadenthron Gottes. Wir lesen das in Hiob. Er konnte gehen bis zu Gottes Gnadenthron. Und wir sind hier mittendrin. Und wir wissen auch, wir waren auch eingebunden in diesen finsteren Mächten. Wir waren tot in unseren Sünden und Übertretungen. Und manchmal denkt man, kann das noch tiefer gehen, wenn man sieht, die Finsternis, es wird immer schlimmer. Wenn man nur das Thema Abtreibung gedenkt. Ich war vorletzt auf einer Internetseite, weltweit werden jährlich bei 70 Millionen Kinder abgetrieben. Das schreit zum Himmel, Geschwister. Oder einen irdischen, aber es ist auch ein geistlicher Kampf. Deutschland liefert Panzer in die Ukraine für den Frieden. Wo sind wir da? Und das sind alles gesteuerte Leute von dieser Finsternis. Uns muss das bewusst sein. Und deswegen sagt uns Paulus, greift, zieht diese Waffenrüstung Gottes an. Aber nun, Geschwister, kommt die befreiende, die erlösende Botschaft für uns. In Kolosser 2, Vers 13 bis 15. Übrigens, Apostel Paulus, wo er im Gefängnis war, schrieb diese Briefe zeitgleich, Epheser und Kolosser. Und es ist so schön, wo es steht dort, er hat auch euch, die ihr tot war in den Übertretungen, in den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretung vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldbrief ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Er hat sie ans Kreuz geheftet. Er hat dem Teufel die Macht genommen, Geschwister. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an denselben. Jetzt könnte man sagen, ja, warum ist denn das? Ja, eigentlich könnte ja Gott sagen, ihr seid Kinder Gottes, ich stelle euch beiseite. Wir wissen das nicht. Gott ist heilig. Aber was wir wissen, Gott will uns den Sieg schenken und er will uns, dass wir Sieger sind. Das ist das, was Gott will, weil er am Kreuz auf Golgatha ausgerufen hat, Tetelestai, es ist vollbracht. Geschwister, ich möchte euch Mut zusprechen. Es ist vollbracht. Und diese Waffenrüstung, die gilt für dich, aber die gilt für uns. Wir werden sehen, es ist so schnell gemacht und brauchen wir die immer und immer. Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Im Vers 11 haben wir gesehen, zieht sie an, im Vers 13 hier ergreift sie. Jetzt sind wir im Kampf, wir gehen im Kampf, wir sind im Kampf. Was ist die Bösen? Es heißt da, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Ja, seitdem wir unser Leben Jesus anvertraut haben, ist jeder Tag ein böser Tag. Ja, du musst nur ein bisschen müde werden oder ein bisschen schläfrig im Glaubensleben und zack, ist der böse Tag schon hier. Begreifen wir die Waffenrüstung Gottes? Es gibt ein wunderbares Rezept. Geh am Morgen schon auf die Knie und danke deinem Herr Jesus Christus für sein Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Danke ihm, dass alle deine Sünden weg sind. Sie wurden reingewaschen durch das Blut Jesu Christi. Rühme den Sieg Jesu. Am Morgen früh rühme den Sieg. Geh niemals ohne aus dem Haus. Geh niemals ohne Waffenrüstung. Denn du wirst den Kampf nicht gewinnen. Geh niemals ohne Waffenrüstung in den Tag hinein. Nun komme ich zum zweiten Punkt. Das Ziel im Kampf heißt Sieg. Das Ziel im Kampf heißt Sieg. Vers 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also ein römischer Soldat, Paulus nimmt dieses Beispiel, weil ich komme da ein bisschen daneben, um das ich zeigen kann. Paulus war ja im Gefängnis mehrere Mal und er wusste genau, wie diese Soldaten angezogen wurden, waren. Hä? Und es ist so, die Lenden, die Soldaten, die hatten so einen Rock und der wurde ein bisschen hochgekrempelt und dann mit einem Gürtel wirklich geschnallt, damit die Lenden, damit das gut saß auf den Lenden und damit man gut, agil, schnell kämpfen konnte. Und an diesem Gürtel war auch der Brustpanzer und das Schwert angemacht. Also das war ganz, ganz wichtig. Dieser Gürtel, wenn ein Soldat der Gürtel nicht hatte, konnte er niemals in einen Krieg gehen. Niemals. Und für uns ist das so wichtig. Der Gürtel der Wahrheit. Wahrheit ist, wenn du versiegelt bist mit dem Heiligen Geist. Aus diesem entsteht Frucht. Epheser 5, Vers 9. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wahrheit heißt, dass du niemand anlügst. Warum spricht da hier Epheser 4, Vers 25, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, weil der alte Mensch ausgezogen wurde und der neue angezogen. Ja, ich konnte nicht anders. Es war eine Notlüge oder nicht ganz die Wahrheit zu sprechen. Ich glaube, Geschwister, da sind wir alle ausgesetzt. Es ist so schnell gemacht, so ein bisschen, nicht ganz, irgendwie merkt man das vielleicht im Nachhinein, nicht ganz die ganze Wahrheit gesagt zu haben. Notlüge ist Sünde. Es trägt dich weg von Jesus Christus. Deshalb immer zu wissen, ich bin dort dieser Sache abgestorben. Ich muss mir nicht mehr lügen. Oder duldest du bewusst Sünden in deinem Leben? Ein Christ darf niemals Sünde dulden in seinem Leben. Wir sind eine gefallene Schöpfung. Wir haben noch Anfechtungen. Es kann sein, dass wir noch in eine Sünde fallen. Aber wir dürfen nie Sünde tolerieren in unserem Leben. Das sei ferne von jedem Kind Gottes. Hast du alles vor Gott bereinigt? Viele Christen, liebe Geschwister, gehen heimlich auf Pornoseiten. Und sie sind nicht frei, sie sind gebunden. Oder in sexuellen Anfechtungen kommen sie immer wieder zu Fall. Sie sind dort irgendwie gebunden. Sie haben vielleicht noch mit niemandem darüber gesprochen. Auch heute darfst du dort frei werden. Geschwister, es gibt auch, man kann auch sehr fromm sündigen, indem wir über andere Geschwister sprechen. Wir sprechen so lange über jemanden und wir sagen noch, wir beten für diese Schwester oder für diesen Bruder. Und wir merken nicht, dass wir gerade hochmütig sind. Das alles ist nicht Wahrheit. Das alles entfernt uns von Gott. Und ich möchte euch Mut machen, dass wir die Lenden wirklich gut gegürtet haben. Die Lenden der Wahrheit, dass wir in der Wahrheit Jesus Christus leben, Tag und Nacht. Und dann heißt es später im Vers 14, und mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ja, dieser Brustpanzer, das war so ein Teil aus Metall und ich weiß, es war sicher noch ziemlich schwer, aber es schützte dein Herz, deine innere Organe und ja, es schützt wirklich dein Herz, unser Herz, dass wir rein sein dürfen, dass wir ein reines Gewissen haben dürfen. Übrigens wäre das ein gutes Thema, mal über das Herz zu sprechen, zu predigen in einer Predigt, aber das ist jetzt nicht das Thema. Es gibt ein Heidelberger Katechismus, und da steht die Frage, wie bist du gerecht vor Gott? Und ich lese das mal. Allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt habe und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Gott aber schenkt mir ganz ohne meinen Verdienst und aus lauter Güte und Gnade die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir nicht an, als hätte ich nie eine Sünde begangen, noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat. Wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen aufnehme. Geschwister, wir dürfen durch Jesus Christus vor Gott sein, aus hätten wir nie gesündigt, als heilig, unsträflich und fehlerfrei. Wir dürfen heilig sein, ich wage das fast nicht auszusprechen, aber wir dürfen heilig sein wie Gott. Und es gibt so viele Geschwister oder Leute, die sagen, ja, weiß, wir bleiben, wir sind Sünder. Nein, wir sind gerecht gemacht durch Jesus Christus, auch hier auf dieser Erde tragen wir der Siegel, da es sich vorher gezeigt haben. Wir tragen der Siegel, wir sind verbunden, wir haben den Heiligen Geist Gottes in uns. In meiner Bibel steht das, dass wir gerecht sein dürfen vor Gott. Schon hier auf dieser Erde. Und ja, es ist so, uns kann noch eine Sünde passieren. Aber dann tun wir Buße und dann gehen wir weiter. Wir rechnen mit Jesu Blut. Wir rechnen mit dem Sieg, Tag für Tag. Wir sind nicht mehr arme Sünder. Nein, wir sind gerecht vor Gott. Deshalb brauchen wir diese Waffenrüstung. Ansonsten würden wir sie gar nicht gebrauchen. Deswegen brauchen wir die. Petrus, der Apostel Petrus, sagt im 1. Petrus 1, Vers 16, denn ihr sollt heilig sein, denn er ist heilig, denn Gott ist heilig. Er bezieht sich dort auf 3. Mose 11, Vers 44. Er ist heilig und wir sollen heilig sein. Vers 15. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis des Evangeliums. Die Füße, ein römischer Soldat hatte so irgendwie Sandalen mit Nägeln unter den Sohlen, damit ja, er standhalten konnte im Terrain, auf dem Land, damit er nicht sofort umfiel. Er hatte so Nägel und das ist auch wieder so ein schönes Bild, damit wir standhalten können, damit wir festen Halt haben dürfen, müssen, auch in der Schlacht. Geschwister, ich glaube, das ist das Schönste, das Evangelium des Friedens. Wir haben den Frieden in Gott durch unseren Jesus Christus und wir dürfen wissen, wie es im Johannes 14, 27 heißt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Ja, in der Welt heute ist alles andere weder Frieden, aber Jesus Christus gibt uns der Friede und eure Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Das Volk Israel war während 40 Jahre in der Wüste mit den gleichen Schuhen. Was passierte? Sie wurden nicht abgetragen, abgenutzt. Ein Wunder Gottes. 40 Jahre über Stock und Stein, durch den Sand, auf den Felsen. Und wir wandeln auch in einer gewissen Wüste, in der Dürre. Aber wir brauchen diese Schuhe des Evangeliums des Friedens. Das Evangelium, das wir erleben haben dürfen. Jesus Christus ist mein Friede, der ewige Frieden. Und da kommt auch wieder so ein schöner Lernvers. Ihr dürft er gerne notieren, aufschreiben, Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Brennst du für Jesus? Hast du diese Liebe zu ihm? Hast du die erste Liebe noch? Jesus, weil du mich so geliebt hast, will ich dich auch lieben. Mach du aus meinem Leben, was du willst. Zumindest 99%. Nein, 100%ig will ich dir angehören. Mein Herr und mein Gott. Brennst du für Jesus? Weiß dein Umfeld, dass du gläubig bist? Wissen deine Nachbarn, wissen deine Arbeitskolleginnen und Kollegen, dass du gläubig bist? Oder haben sie keinen blassen Schimmer davor? Wir sind im Kampf und wenn wir wissen, Der Herr kommt. Jeden Moment kann er kommen. Jeden Augenblick. Die Welt brennt. Und das heißt nicht, dass wir einmal im Monat auf die Straße gehen müssen, um das Evangelium zu verteilen. Das ist sehr schön. Aber jeden Tag soll unser Gebet sein: Herr, schenk mir jemand über den Weg, damit ich ihm vom Evangelium Jesu Christi erzählen darf. Geschwister, es ist so wichtig. Möchte ich, dass mein Nachbar in der oberen Heimat ist? Wir tragen dort eine große Verantwortung. Liebe Geschwister, wir sind im Kampf. Es ist nicht immer einfach. Vielleicht wirst du ausgelacht. Wir sind nicht in einem auf einem Spaziergang ruhig an einem seichten Leben. Wir haben die Stiefel an, bereit sein für das Evangelium. Diese Retterliebe, die du empfangen hast, gib sie weiter. Vers 16, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeilen des Bösen auslöschen könnt. Also diese römischen Soldaten, die hatten so Schilder, 1,20 Meter ungefähr, auf 60, und die konnten so gut sich schützen vor diesen Pfeilen. Und sie, wenn eine Mannschaft Soldaten unterwegs war, konnten sie aneinander anhängen und von oben herab, wenn sie beschossen wurde, von der Seite, von links, von rechts, und sie wurden so geschützt, weil der Feind, der hat so eine feurige Substanz an einem Pfeil angezündet und am Feind angeschossen. Und solche feurige Pfeile, die sind plötzlich hier. Man weiß nie, wann der Satan uns solche Pfeile entgegenwirft. Und das Schild des Glaubens ist ganz, 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 ganz wichtig. Es gibt vielleicht in deinem Leben plötzlich kommen so hasserfüllte Gedanken. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Plötzlich kommt so irgendwie ein Gedanke und man wird so erfüllt mit irgendeinem Groll. Fang sie ab, diese feurige Pfeile, fang sie ab. Oder hast plötzlich eine brennende Gier nach Sünde. Fang sie ab. Das Schild des Glaubens, fang sie ab. Oder plötzlich kommen Zweifel. Und ich kann euch sagen, liebe Geschwister, ich musste diese Woche auch das Schild brauchen, weil ganz viel Zweifel kamen über mich. Du, was machst du eigentlich? Weil ich wollte eigentlich ganz etwas anderes predigen heute. Und plötzlich gab mir Gott dieses Thema auf das Herz. Und wo ich das vorbereitet habe, dieses wunderbare Thema, plötzlich habe ich gedacht, was mache ich eigentlich? Fang sie ab. Das Schild des Glaubens. So schnell vergisst man das. Das Schild des Glaubens zu nehmen. Oder, ja, ich glaube, Gott hat mich vergessen. Ich glaube, es hat keinen Zweck mehr. Ich glaube, ich höre bald auf. Ja, ich glaube, ich komme nicht mehr so in die Gemeinde, weil es hat ausgewertet. Fang diese feurige Pfeile ab. Ich habe wieder für euch einen schönen Lernvers. Als 1. Johannes 1, Vers 5. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geborgen. Liebe Geschwister, was zweifle ich noch? Was zweifelst du noch? Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Es ist einfach so herrlich und es ist einfach so wunderbar. Vers 17, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Der Kopf ist die Hauptzentrale unseres Körpers. Einverstanden? Dieser Kopf entscheidet, was ich höre. Diesen Kopf entscheidet, was ich sehe. Diesen Kopf entscheidet, was ich rede. Diesen Kopf entscheidet, was ich schmecke und so weiter und so fort. Und das ist so ein schönes Bild, diese Waffenrüstung. Und jetzt kommt er und sagt hier, und der Helm des Heils, der war als Metall. Und der war wirklich bis da zu den Kotelett, waren diese Männer geschützt, vielleicht noch ein bisschen weiter nach unten, ich weiß es nicht genau. Aber dieser Helm wurde dazu benötigt, um Schutz. Es war wirklich ein Schutz. Was reden wir den ganzen Tag? Über was diskutieren wir? Über was hören wir? Was schauen wir? Es ist ganz, ganz wichtig, Geschwister, dass wir immer an das gedenken. In Sprüche 10, Vers 19. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht zu. Wer aber seine Lippe im Zaum hält, der ist klug. Wenn viel gesprochen wird, da geht es ohne Sünde nicht zu. Es kann sehr gut sein, es kann sehr amüsant sein, viel zu sprechen, aber seien wir uns bewusst und seien wir bedacht darauf, was sprechen wir? Unterstützen wir uns mit Lobgesänge, mit Heilslieder, wie heute Morgen, es war so schön, es hat, ja, die einleitenden Lieder, es war so schön, das ist Himmelsluft. Oder sind wir am Telefon und sprechen über Person X und Person Y und Person Z? Und wir haben sehr viel Gesprächsstoff und über den Glauben kann man nicht so viel sprechen. Geschwister, es gibt Leute, die sind ganz, ganz fromm. Und ich spreche das mit einer Demut. Die sind wirklich sehr fromm. Man kann über alles reden, über andere Leute sprechen. Aber wenn man die Bibel öffnen möchte, macht Stopp. Und das ist ganz wichtig für uns, eine Warnung. Wir tragen den Helm des Heils Tag und Nacht. Weil Psalm 27, Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich mir grauen? Nun kommen wir zum Vers 17. Das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Und Bibellesen und Gebet, die gehören zusammen. Geschwister, die ganze Waffenrüstung entsteht dahin, dass wir das Wort Gottes brauchen. Jesus Christus, als er versucht war in der Wüste, Satan versuchte ihn, er kam mit Gottes Wort, Satan. Und was hat Jesus Christus gesagt? Es steht geschrieben. Kämpfe, rechne mit Gottes Wort. Deswegen ist das so wichtig, voll erfüllt zu sein mit Gottes Wort. Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist der Richter der Gedanken und Gesinnung unseres Herzens. Wenn wir voll sein sind mit Gottes Wort, dürfen wir auch kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Und wenn du so vor Entscheidung stehst, soll ich oder soll ich nicht? Dann hast du die Antwort. Es gibt so viele Entscheidungen zu treffen und Gottes Wort, dieses heilige Gottes Wort, gibt immer guten Rat in jeder Lebenssituation, Tag für Tag. Jeremia 23, 29, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Und ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. In einem Land, in dem das Verteilen der Bibel verboten war, war ein Sitznachbar im Zug. Das war ein Pastor. Da war ein Atheist, der nahm diese Bibel und warf sie beim Zug aus dem Fenster hinaus. Einige Monate kam ein Fremder zu den Christen, um sich taufen zu lassen. Er berichtete von seiner Bekehrung. Er war beruflich an den Gleisen des Zuges, sah diese Bibel und las darin und bekehrte sich. Wie herrlich! Gottes Wort! Bei Gott ist alles möglich. Als der Pastor diese Bibel sah, erstaunte er, denn es war seine eigene Bibel. Einige Jahre später, nach der Religionsfreiheit in jedem Land, entstand in dem Dorf des Bekehrten eine Gemeinde. Das ist Gottes Wort. Die Bibel hat Kraft, Geschwister, und unterschätzen wir uns nie. Diese Bibel hat Kraft. Diese Bibel hat Kraft, um dich und mich zu verändern, immer je mehr in seinem Bild. Diese Bibel hat Kraft. Und benutze die Bibel. Es gibt so ein Kinderlied, das höre ich immer noch gerne an und vielleicht kennt ihr das auch. Lies die Bibel, bete jeden Tag. Kennt ihr das Lied? Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst. Ja, ich glaube, Johannes oder ihr Eltern vielleicht, singt ihr das auch mit euren Kindern? Aber es hat wirklich an sich. Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ja, Charles Spurgeon sagte einmal, die Schrift ist wie ein Löwe. Hast du schon einmal davon gehört, dass man einen Löwen verteidigen müsste? Lass ihn einfach frei. Er wird sich verteidigen. Das Wort Gottes, es verteidigt sich. Du kannst dich ruhig hinter dem Wort Gottes verborgen sein. Das ist, was es macht mit der Bibel, mit dem Wort Gottes. Und so komme ich zum letzten Punkt, zum dritten Punkt, die Kraftquelle, um zum Leben im Sieg. Und eigentlich, wie gesagt, Gottes Wort und das Gebet gehört zusammen. Und es würde wirklich der Rahmen sprengen, wenn ich eine Geschichte oder zwei noch erzählen würde über Gebetserhörungen. Und ich glaube, ihr habt alle schon Gebetserhörungen gehabt. Im Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allen Gebete und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Betet ist auch wieder eine Befehlsform. Betet, wacht in aller Ausdauer und Fürbitte. Das Gebet ist die Atmung für die Seele. Liebe Geschwister, ich glaube, das Gebet ist eines der wichtigsten Punkte, um diese Waffenrüstung zu umrahmen. Das Gebet ist nämlich die mächtigste Waffe. Stimmt ihr mir zu? Das Gebet, es reinigt. Das Gebet, es macht froh. Das Gebet darfst du nie unterschätzen, denn im Gebet, dort liegt die Siegesquelle. Dort im Gebet hast du immer frisches Wasser. Das Gebet des Gerechten vermag nur wenig. Vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ganz genau. Das Gebet, im Gebet findest du Ruhe. Und wir haben da, oder ich habe da ein kleines Buch, ich mache jetzt ein bisschen Werbung, von Benedikt Peters, Lehre uns beten. Das ist ein phänomenales Buch. Es liest sich so wie wie ein Glas Wasser. Es ist wirklich so rutschig. Und wenn ihr das gerne möchtet, ich kann das euch besorgen für, ich weiß nicht, zwischen 5 und 10 Franken. Es ist wirklich ein sonderbares Buch. Und da wird sehr viel gesprochen übers Gebet. Alle Männer Gottes in der Bibel, auch durch jeden Kampf sie durchmussten, wurden geprägt vom Gebet. Unser Herr selbst, ich glaube, er hat nie den Jüngern gelehrt, wie sie predigen sollen, aber er hat gelernt, wie sie beten sollen. Und das Gebet, dort ist die Siegesquelle. Im Gebet kannst du wachsen in der Erkenntnis seiner selbst. Und ich glaube, die Epheser waren zum Teil müde geworden im Gebet. Und deswegen hat der Apostel Paulus im 1. Timotheus 2, von Vers 1 bis 8, lese ich die paar Verse noch, so ermahne ich nun, dass man von allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, sie haben, die Epheser haben auch für den König Nero gebetet. Dieser furchtbare Kaiser, der König Nero, war ein brutaler Kaiser. Und wir, ja, es gibt auch Leute, ich weiß, wir haben wieder gehört von Skandalen, vom Bundesrat und so weiter. Und da kann man sich verlieren in diesen Themen. Ich spreche das nicht gut, was da geschehen ist, aber man kann sich so verlieren. Aber beten wir für unsere Regierung, beten wir für Herrn Rösti, für Frau Schneider, wie sie alle heißen, für alle Departemente, für alle Kommissionen, für den National- und Ständerat. Beten wir für unsere Obrigkeit. Wir dürfen es noch gut haben in der Schweiz. Und jetzt, vielleicht betest du schon ganz, ganz lange für deinen verlorenen Mann oder für deine verlorene Frau. Gib nicht auf. Ich möchte dich ermutigen. Gib nicht auf. Vielleicht betest du für eine Situation, die du siehst. Wie soll das weitergehen? Gib nicht auf. Vielleicht betest du für etwas, dass du sagst, meine Kinder sind nicht auf dem Weg. Und du siehst, sie gehen gerade der Hölle entgegen. Gib nicht auf zu beten. Vielleicht gibt's Krankheitsnöte in deinem Leben oder in einem Leben eines nahen Verwandten. Und du siehst, wenn Gott nicht eingreift, dann weiß ich nicht weiter. Aber das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und Gott, er muss nicht immer antworten auf unsere Gebete. Aber Gott, wir dürfen ihm vertrauen, denn er ist unser Vater. Er will nur das Beste für dich und für mich. Ich komme zum Schluss mit einem Lied, es ist wirklich ein schönes Lied. Beter sind Wundervollbringer, einsam in finsterer Nacht. Beter sind Weltenbezwinger, wartend aus stiller Nacht. Beter sind sterbende Krieger, trotzen dem König gut zu. Beter sind Satans Besieger, Priester aus edlem Blut. Beter sind bettelnde Fürsten, haben viel Güter sie gleich. Glüht doch in ihnen ein Dürsten, Seelen für Gottes Reich. Stehen die Beter zusammen, glauben die Vollmacht am Thron. Mächtig, da lodern die Flammen, königlich
ist ihr Lohn. Und lieber Bruder, liebe Schwester, ich wünsche dir von Herzen, dass du in der kommenden Woche, dass du in der kommenden Zeit diese Waffenrüstung gebrauchen darfst, gebrauchen kannst, dir zum Segen in jeder Situation. Und gib nicht auf, bleiben wir dran, geben wir niemals auf. Denn, und das ist so, es ist mir so wieder neu in den Sinn oder neu groß geworden. Wir sind versiegelt. Ja, der rote Punkt ist nicht nur symbolisch. Früher gab es so wirklich Siegelungen drauf. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und das ist das Unterpfand. Der Empfänger hat das gegeben, das Unterpfand. Und das ist der Herr. Und bis der Brief beim Empfänger ist, bleibt dieser Brief versiegelt. Du darfst dich daran freuen und du darfst wirklich danken dafür. Amen. Wir möchten noch gemeinsam beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns gezeigt hast, wie wichtig es ist, die Waffenrüstung anzuziehen und die Waffenrüstung zu ergreifen, Tag für Tag. Ja, danke dir, Herr Jesus Christus, dass du uns das Vermögen geschenkt hast, diese Waffenrüstung zu benutzen, zu gebrauchen, mit deinem Wort zu kämpfen, im Gebet da zu sein, Tag für Tag. Weil du, Herr Jesus, würdig bist, weil du in deinem Sohn Jesus Christus das volle Erlösungswerk vollbracht hast am Kreuz auf Golgatha. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du bist, den wir ehren dürfen. Und wir wollen dich ehren, wir wollen dich preisen, jeden Tag unseres Lebens. Und wir wollen dich zur Verfügung geben, zu 100%, weil du hast alles für uns gegeben, als du am Kreuz ausgerufen hast, es ist vollbracht. Herr Jesus Christus, danke für den Gottesdienst, für diese Predigt. Herr, schenke Gnade, dass wir wachsen dürfen in dir. Segne du die ganze Gemeinde, alle Geschwister, du siehst, die älteren Geschwister, die betagten Geschwister, die kranken Geschwister, segne du sie, sei du mit ihnen. Segne du auch jetzt Rachita, die in Basel im Spital ist, segne du sie, sei du mit ihr. Du segnest auch die Erna, du weißt, was sie braucht, segne du sie. Ja, und sonst alle kranken und angefochtene Geschwister, und danke, dass du auch willst, dass unsere Gemeinde hier in Bern wachsen dürfen und dir immer ähnlicher werden dürfen. Wir preisen deinen Namen, Herr Jesus Christus. Und Maranatha, komm bald wieder. Amen.